Not wine, water. We'll be here for some time. Girl, where are you from?
Maidenpool, my lord.
And who are the lords of Maidenpool? Remind me.
House Mouton, my lord.
And what is their sigil? A red salmon. I think a Maidenpool girl would remember that. You're a northerner, aren't you? Good. And one more time, where are you from?
Barrowton, my lord. House Dustin. Two crossed long axes beneath a black crown.
And what do they say of Robb Stark in the north?
They call him the Young Wolf.
And?
They say he rides into battle on the back of a giant direwolf. They say he can turn into a wolf himself when he wants. They say he can't be killed.
Do you believe them?
No, my lord. Anyone can be killed.
Fetch that water.
Komfort 335, Mundzwinkern. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 335. Komfort, den ich am heutigen, eigentlich war mir zwischendurch ja schon mal Regen angedroht worden, Freitag, dem 31. August 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 10:51.
Jawohl. Und morgen ist MPS. Hence die Intro. Der Titel kommt nebenbei in Teil 3 in Anbetracht der Tatsache, dass da ein gewisser... dass da ein gewisser Herr Armstrong in den Medien aufgetaucht ist, mal wieder kommt der Titel zustande. Genau. So, das Intro ist aus der 5. Folge der 2. Staffel Game of Thrones, den Anyone Can Be Killed hatten sie nämlich im Trailer und da dachte ich mir, wenn ich den irgendwie in richtig bekommen kann, ohne Musikhinterlegung, wäre mir das sehr recht. Ja, habe ich dann auch hingekriegt. Und da ansonsten gibt es hier allerdings wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Mafia und Space. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technik, Mafia, Space-Ecke, in der sich Fanboy-Nachrichten verstecken, inklusive, da habe ich mir was gekauft, Mafia-Meldungen mit Leistungsschutzgeld, Space-Meldungen mit Herrn Armstrong und mehr. 16 Grad, scattered Clownsiege. Ja, cool Greetings. Die 16 Grad, Comfort Level wie 16, es könnten aber auch 15 sein, die wie 16 Wind chillen. Fragt mich nicht. Irgendwas um und bei. Und der Wind macht 9 oder 11 bis 19 waren es, glaube ich, km/h aus Nordwest. Oder so. So, dann hätten wir da mal die Fanboy-Ecke, die erstmal mit 10.8.2 Beta 1 losging, weil, völlig überraschend, letzten Freitag hat Apple an Entwickler die erste Beta des nächsten Mac-System-Updates rausgelassen. Und ich habe dann übrigens, weil ich es ja auch im letzten Podcast erwähnt hatte, dass ich nochmal nachgucken wollte, ob denn 10.8.1 das CFS-Problem noch hat. Ja, hat es. Habe ich nachgeprüft. Habe mir einfach eine Datei angelegt, da ein A reingeschrieben, dann habe ich in die Datei ein B reingeschrieben oder ein B hinten rangeklebt und habe sie dann Save As zweiten Dateinamen gemacht, habe dann die zweite Datei aufgemacht, ja, da ist AB drin, die erste Datei aufgemacht, ja, da ist auch immer noch AB drin, was da eigentlich nicht hingehört, weil ich habe ja die Datei mit dem AB unter dem anderen Namen gespeichert, ja, also ja, Save As ist auch noch da und jedenfalls, also 10.8.2 Beta 1 ist da so letzten Freitag zu den Entwicklern gelangt, die sie haben wollten, nämlich als Bild 12C31A. Und was auch immer das dann genau heißt, ist ein gigantisches Combo-Update von 641, Megabyte. dürfte also höchstmutlich eben mal eine Spur mehr sein als nur die Fehlerbehebungen. Und ob da Safe S drin gefixt ist, ist mir noch nicht berichtet worden. Habe ich nirgendwo gesehen? Vermutlich nein. Was dann die Frage aufwirft, ist das jetzt beabsichtigtes Verhalten, dass man Safe S tatsächlich nicht benutzen will, weil das genau nicht das tut, was man erwartet. Aber hey. So, am Samstag gab es dann das SAMS-Urteil, also genau genommen Freitag, irgendwann spät abends. Das Urteil in der Klage von Apple gegen Samsung oder wer auch immer da gegen wen geklagt hat. Auf jeden Fall das große epische Verfahren und wie schreibt das DPA so schön? Apple hat im Patentprozess gegen Samsung in Kalifornien mehrere Siege errungen. Die Geschworenen stellten die Verletzung diverser Patente durch zahlreiche Samsung-Geräte fest und sprachen Apple Schadensersatz von gut 1,05 Milliarden Dollar zu. Damit zeichnete sich für die Südkoreaner noch während der Vorlesung des Urteils eine schmerzhafte Niederlage ab. Es ist allerdings davon auszugehen, dass Samsung in Berufung geht. Also, die Jury hat beschlossen, Apple hat recht, Samsung nicht. Die Gegenverfahren von Samsung gegen Apple haben sie abgelehnt und haben dann einen gigantischen Stapel an Schadensersatz zugesprochen, der dann auch nochmal verdreifacht werden kann, weil wenn es denn willful infringement war und nicht nur ein Versehen, dann darf die Strafe auch gleich nochmal verdreifacht werden. Und es gab da diverse Unterlagen, die darauf hindeuten, dass die Samsung-Leute wussten, was sie taten. Weil da gab es unter anderem irgendwie ein Samsung-internes Memo, so von wegen, hier, guckt euch mal das iPhone an und hier, das müssen wir da, das müssen wir auch machen, das müssen wir auch machen. Und das klingt schon nach, da haben sie sich dann irgendwie an das iPhone rangesetzt und haben das nachgebaut. Oder zumindest Funktionen davon nachgebaut. Und dummerweise hat Apple da halt Patente drauf. Ups. So, nachdem ich ja die Patentkriege ansonsten nicht weiter groß würdige, ist dann also quasi das erste Mal, dass da mal was rausgefallen ist, was jetzt tatsächlich mir auch mal einen Bericht wert ist. So, sieht nicht gut aus für Samsung. So, dann 10.8.1 Akku, das am Donnerstag veröffentlichte Update auf OS X 10.8.1, scheint die Akkulaufzeit mancher mobiler Macs unter Mountain Lion wieder etwas zu verlängern. Der Mac Observer zählte mit der finalen Fassung der jüngsten Betriebssystemversion auf einem mit einer SSD ausgerüsteten 2011er MacBook Pro gut 310 Minuten im moderaten Einsatz, während das Gerät unter 10.8.0 nur gut 260 Minuten ohne Stromzufuhr auskam. Derselbe Mac lief unter 10.7.4, dahingegen knapp 400 Minuten im Akkubetrieb. Oder anders ausgedrückt, ja, ist besser als 10.8.0, aber immer noch schlechter als 10.7.4. Hä? Logisch finde ich das jetzt nicht. Vor allen Dingen wäre jetzt irgendwie auch nicht so, dass in 10.8 so gigantisch viele neue Funktionen drin wären, die dauerhaft irgendwas tun müssten. Aber ja. Und die Ursache der teils deutlich verringerten Akkulaufzeit. Bei mehreren Nutzern ist nach dem Umstieg von Lion oder Snow Leopard auf Mountain Lion ist nach wie vor unklar. In Apples Angaben zu OS X 10.8.1 findet das Problem keine Erwähnung. Dies lässt hoffen, dass ein zukünftiges Update die Problematik verstärkt angeht oder ganz ausräumt. Ja, mal ganz davon abgesehen, dass ich jetzt auch den dumpfen Verdacht habe, dass im 4S-iPhone auch immer noch irgendwo ein Akkufresser sich drinnen versteckt, den ich manchmal dabei erwische, dass er den Akku leer saugt und dann reboote ich das Gerät und dann fühlt es sich erstmal wieder wohler. Ich kann nur meinen Finger nicht draufpacken, was da dann Böses drin ist, weil, solange wie er nicht da ist, lasse ich das Gerät laufen. So, am Samstag gab es dann den Mintober, weil All Things D, die Gerüchterstatter von, was ist das eigentlich, All Things, die ist doch, glaube ich, irgendwie New York Times oder irgendwie sowas. Also jedenfalls, die haben dann auch gerüchtet, ja, es gäbe ein iPad Mini-Event im Oktober. Das hatten wir ja letztes Mal nur als Gruber machte einfach mal sich Gedanken drüber, dass es nicht logisch wäre, die nächste Generation iPhone zusammen mit dem Musikgeräte-Line-Up und einem weniger großen iPad vorzustellen. Woraufhin der Dalrymple dann sagt, ja, das ist eine gute Idee. Und jetzt sagt All Things D, ja, im Oktober werde es noch ein Event geben. Die Aussage ist jetzt auch noch nicht gejeppt vom Dalrymple. The Beard has not spoken yet. Also zumindest nicht zu der All Things D-Aussage, sondern nur zur groben Aussage. Aber es klingt logisch. Vor allen Dingen hat sich dann irgendwer auch schon mal hingesetzt und hat mal die Zeitschätzungen, so wie lange denn so eine Veranstaltung wäre, sich ausgedacht. Und meint, naja, also an sich sind da zwei Veranstaltungen Platz. Aber ja. Aber warten wir mal ab. So, das könnte auch effektiv heißen, dass in bummelig 2 Wochen eben nicht ein Mini-Pad angekündigt wird, sondern eben nur das ominöse neue iPhone. Und ja, warten wir es einfach mal ab. So, dann Tweethole, weil Tweetbot Developer Tapbots hat die Alpha-Version von Tapbots für Mac erstmal offiziell von der Webseite runtergeputzt, weil sie hatten versucht, mit Twitter zusammenzuarbeiten, um irgendwie um die 100.000 Access-Tokens rumzukommen als Beschränkung. Und Twitter hat da aber nicht eingesehen, dass sie da mitmachen wollen. Was dann dazu führte, dass Tapbots gesagt hat, okay, also wenn wir nur 100.000 Tokens kriegen können, nur 100.000 Verbindungen zu Nutzern, dann wollen wir die nicht alle jetzt schon während der Alpha-Zeit auffressen, sondern erst dann, wenn wir tatsächlich auch Geld dafür bekommen können. Ups. So, das ist nicht hübsch, vor allen Dingen, weil Working with Twitter irgendwie da nicht heißt, dass da Twitter irgendwas gemacht hat, sondern so, ja, nur die wollten halt nicht. Hä? Also, ja, Twitter ist immer noch weiter dabei, sich einzuigeln und die User rauszuwerfen, die Twitter erst zu dem gemacht haben, was Twitter eigentlich jetzt ist. So, was sie jetzt haben wollen, sind irgendwie die Werbefirmen. Ja, ich meine, wenn sie nur die Spammer haben wollen. Also, ich meine, mein Problem ist, es gibt für mich keinen Ersatz. So, dieser App.net-Kram da heißt effektiv, ich muss irgendwie 50 Geld in die USA beamen. Ja, nö. Das ist ja Aufwand. Das ist ja so ähnlich wie Flatter. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, nee. Nö. Und ja, von daher. Nett geht nochmal anders. So, dann SVP. Da hat nämlich am Montagabend, wird das gewesen sein, Apple einfach mal die Liste der Führungsriege aktualisiert. Und zwar haben sie announced, dass Craig Federighi, auch bekannt als Air Force One, und Dan Riccio, die Senior Executive Team joinen werden, receiving promotions to the Senior Vice President Level. Federighi ist der Nachfolger von Bertrand Serlet as Head of Mac Software Engineering. Und ja, warum der bisher nicht Senior Vice President war, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was Senior Vice President da jetzt irgendwie Konkretes aussagt, außer ja, der ist der Oberboss von der Mac-Entwicklungsecke. Und der Riccio, wie immer man den richtig ausspricht, ersetzt den Bob Mansfield. Und was dann da noch so unter Ferner liefen in dem Announcement drin stand, übrigens, der Mansfield, von dem haben wir zwar gesagt, er verlässt die Firma, aber er verlässt die Firma gar nicht. Sondern er macht da nur nicht mehr seinen bisherigen Tagesjob, sondern irgendwas anderes Geheimes. By the way, Motorflugzeug, ich habe aber in Teil 2 keins. Und da wird das Kratzen im Hals. Das ist echt unpraktisch. Irgendwo da rechts. Da. Ja, Motorflugzeug. Ja, also der Mansfield, der will remain with the company rather than retiring as previously announced, staying on to work on future products and reporting directly to CEO Tim Cook. So, und dann gab es eine KNFC-Meldung, weil am Montag hatten sich die Gerüchterstatter mit irgendwie einem hier, das Frontpanel vom iPhone, nennen wir es 5, zusammengebastelt. Und da ist ja ein komischer Dings, da ein Chip, da ist doch bestimmt NFC drin. Ja, ja, da ist bestimmt NFC drin. Und da hat dann Anantech geschrieben, given the primary metal backside of the new iPhone, it's highly unlikely that NFC is in the cards for this generation. In fact, given the very little space at the top and bottom dedicated to those glass RF windows, you can almost entirely rule it out. Wir haben also gesagt, also das sehen wir nicht, da ist so viel Metall außenrum und so kleine Öffnungen, das wird da nicht reinpassen. Und der Bartträger, Herr Dellrimpel, sagte dazu, ich zitiere komplett, yep. Ja, also NFC ist nicht im nächsten iPhone drin. NFC, was ja in der Gerüchterstatter-Ecke schon fürs 4S-iPhone rumgelegen hat, angeblich soll es auch schon fürs 4er-iPhone irgendwo rumgelegen haben. Da habe ich aber nichts von mitgekriegt. Beim 4S habe ich es mitgekriegt. Aber ja, also ist Die Gerüchterstatter haben gesagt, da ist ein Chip, da wissen wir nicht, was das für ein Chip ist. Das ist bestimmt NFC und gibt es ein gutes Argument zu sagen, nö, ist es nicht. So. Wo auch immer der Dalrymple da seine Informationen her hat, aber das wird er uns nicht verraten. Dann habe ich am Mittwoch einen Ausflug gemacht und bei dem dann festgestellt, huch, es hat sich Geld auf meinem Konto eingefunden. Na gut, dann tue ich mal etwas, das habe ich so noch nicht gemacht, nämlich während eine OP-Checkliste läuft. Nochmal wieder größere Infrastrukturänderungen. Da bin ich nämlich in den Obstladen gegangen und habe in ein MacBook Air mit 512 GB SSD investiert. Ja, ja, ich weiß, eigentlich tut das gar nicht Not. Eigentlich hatte ich ja gerade erst im März mir ein neues zugelegt. Aber hey, an den 512 GB konnte ich nicht lange vorbeilaufen. Ja, da ist jetzt eine, was ist das? i7, 2 GHz CPU, 8 GB RAM. Passt schon. Ist halt das größte Modell von 13 Zoll MacBook Air, also das größte MacBook Air Modell, was sie da im Laden fertig konfiguriert rumliegen haben. So, Haken an dem Ding war dann allerdings bei der Ersteinrichtung, das wusste ich vorher nicht, da hat sich noch ein Lion drauf versteckt, 1074. Und wenn man einen Migrationsassistenten von einem Mountain Lion Backup in einen Lion rein migrieren lässt, führt das dazu, dass der irgendwie die Keychain nicht aufkriegt, dass mir auch nicht irgendwie per Fehlermeldung direkt irgendwo hinwirkt, beziehungsweise wenn es irgendwo hinwirkt, dann in die Konsole, an die ich nicht rankomme, was dann dazu führt, dass ich mich nicht anmelden konnte. Ups. So, dann habe ich ins Recovery-System rüber gebootet. Das Recovery-System war dann auch brav. Und habe dann da erstmal rumgewühlt, bis ich dann rausgekriegt habe, der will, dass ich Lion runterladen kann. Warum sollte ich Lion nochmal runterladen wollen? Da gewinne ich ja gar nichts mit. Und da bin ich dann irgendwo via Google drüber gestolpert, man kann da ein Terminal aufmachen und Reset Password benutzen und kann sich da ein Passwort setzen, was dann genau dasselbe Passwort war, wie was da vorher eigentlich schon hätte sein sollen. Aber ja, dann konnte ich mich immerhin anmelden, konnte den Mountain Lion nochmal runterladen, nochmal installieren. Da hat es dann auch alles glücklicherweise sofort geklappt. Und was ich danach dann noch gemacht habe, ist, ich habe auf den Rechner jetzt dann die gesamte Podcast-Historie in Einzeldateien, die ich noch auf dem ganz uralten zweiten MacBook Pro zu Hause rumliegen hatte, raufgeschubst. Und dann noch irgendwie von dem anderen Rechner da so ein paar Doctor Who-Folgen, also genau genommen alle, raufgebeamt und noch irgendwie so ein paar Serien und habe jetzt immer noch 160 GB frei. Das ist einfach, 512 GB sind eine Menge Platz, vor allen Dingen, wenn man sich zwischendurch auf 256 beschränkt hat. Ja, so genau. Und der Rechner tut jetzt auch brav das, was er soll. Heute wird er dann auch nochmal das 3G-iPhone und den damaligen Touch-iPod kennenlernen. Und ja, habe ich jetzt gestern auch schon mal ausprobiert. Ja, der kann auch Mobilzeug runterladen, wenn ich dem per Tethering ein iPhone vor die Nase halte. Also ja, funktioniert, passt, wackelt. Hat eine beleuchtete Tastatur und 512 GB SSD. Hui! Oder anders ausgedrückt, dem nächsten Krankenhaus-Podcast steht wieder nichts im Wege. Aber der hat ja noch 2 Wochen Zeit und vor allen Dingen hat er noch ein Kratzen im Hals, was er loswerden möchte. Oh ja, das ist nebenbei nicht die einzige größere Anschaffung, die ich jetzt in der letzten Woche gemacht habe. Weil, was ich vorher nämlich schon mal gemacht habe, lasst mich lügen, war es Montag, habe ich mir eine Time-Capsule mit 3 Terabyte zugelegt, weil ich gesagt habe, für den Fall, dass ich an einem 512 GB SSD-Modell nicht lange vorbeilaufen möchte, wäre es schon unheimlich praktisch, wenn ich irgendwo auch noch Platz hätte, wo da ein Backup hinpassen könnte. Die einfache Lösung ist ja ganz einfach. Man nimmt 500 Geldeinheiten in die Hand und geht in den Obstladen und investiert in eine Time-Capsule mit 3 Terabyte. Ja, ich meine, ich hätte auch die 2 Terabyte-Version nehmen können, aber warum soll ich die kleinere Version nehmen? Und genau, das habe ich gemacht. Da habe ich dann die Backups nicht rüber gebeamt gekriegt, beziehungsweise irgendwas falsch verkabelt oder was. Kam auf jeden Fall irgendwie eine Fehlermeldung und dann war die neue Time-Capsule zwar eingerichtet, aber die alte nicht mehr da. Huch. Ergebnis der ganzen Veranstaltung war ja, dann durften die MacBook Airs zu Hause ihre Voll-Backups einmal durchziehen. Das hat dann auch nur irgendwie einen halben Tag gebraucht bei beiden. Passt schon. So, das nächste Ding, was ich dann noch gemacht habe, mir eine neue Geldbörse zugelegt, weil die alte Geldbörse in der Trombi-Woche im Krankenhaus ja schon halb auseinandergefallen ist. Ich gesagt habe, okay, das ist nicht hübsch. Dann habe ich hier für die iPhones neue Crumpler-Taschen mir zugelegt. Dann habe ich mir ein MacBook Air gekauft. Gestern ist es mir dann auch noch gelungen, für die Augentropfen ein Döschen gegen die geringe Summe von 50 Cent in Niendorf zu erwerben. Oder anders gedrückt, das ist jetzt, drei Requests for Enhancement hat die OP-Checkliste noch bekommen. Ja, aha, eine E-Zahnbürste und einen neuen Rasierer. Beziehungsweise den alten Rasierer da, der neue, der ist dann für zu Hause. Aber ja, gigantische Umverteilungen. Und das alles mit einer laufenden OP-Checkliste. Ich bin schon gemein. So, aber was es dann aus der Fanboy-Ecke gab? Ja, wenn ich schon mal das MacBook Air erwähne, dann kann ich auch mal den Rest erwähnen, den ich da auch angefasst habe. Was es dann aus der Fanboy-Ecke noch gab? Gestern ist dann nämlich, oder in der Nacht zu gestern, hat Apple mit OS X 10.8.2 Build 12C35 eine weitere Vorabversion des zweiten großen Updates rausgelassen. Die ist, wo steht es denn? Steht das hier gar nicht? Man davon abgesehen, 10.7.5.11G45 ist auch in Entwicklerhänden. Ne, hier steht gar nicht, wie groß die ist. Ja, auf jeden Fall ist anzunehmen, nachdem da auch Facebook-Integration auftaucht, dass das genau das Update ist, was passend zu iOS 6 rauskommen könnte und da eben unter anderem Facebook-Integration mitbringt. Warum das dann so groß ist, weiß ich nicht. Und ob es Safe As löst, steht halt nirgendwo. Das werde ich dann gegebenenfalls ausprobieren müssen. Vor allem habe ich jetzt dann 3 MacBook Airs, die es haben wollen. 2 MacBook Pros, wobei das eine MacBook Pro noch nicht mal 10.8 drauf hat. Und ob ich die MacBook Pros jetzt überhaupt noch sinnvoll verwende, weiß ich auch noch nicht. Also ich meine, das Einzige, was die Sinnvolles haben, was die anderen Rechner nicht haben, da ist Boink drauf. Boink ist auf den anderen Kisten, auf den MacBook Airs halt nicht drauf, weil was soll ich irgendwie eine Software, die Unmengen an CPU-Last produziert, auf Kisten drauf tun, die nicht gerade CPU-lastig sind. Aber ja. So, Mafia-Ecke, da gab es erstmal den Strike-Pöbler, oder die Strike-Pöbler, weil die Geschichte mit dem Warnhinweis-Modell, die wir ja letztes Mal schon hatten, wo SLS gesagt hat, das ist ein Angstmodell und das gibt's mit ihr nicht, Punkt. Da haben dann, wird der Ton schärfer, Vertreter der Inhalteanbieter werfen Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger nun reinen Populismus vor. Da kann man denen dann umgekehrt reinen Pöbulismus vorwerfen, das liegt nicht falsch, aber ja. Nachdem sie der wiederholten Forderung nach einem Three-Strikes-Verfahren in Deutschland am Mittwoch eine klare Abfuhr erteilt hatte. Die Ministerin hatte das Verfahren, das bei Urheberrechtsverstößen Warnungen vor Sanktionen stellt, als Angstmodell, das nur zusammen mit einer Überwachung der Nutzer zu haben sei, klar abgelehnt. Mit Überwachung hat dieser Vorschlag nichts zu tun, betonten Florian Drücke, BVMI, Alexander Skipis, Börsenverein des Deutschen Buchhandels und Matthias Leonardi, GVU, in einer gemeinsamen Erklärung. Die Haltung der Ministerin bringe die Diskussion nicht weiter, kritisierten die Chefs der drei Branchenorganisationen der Verwertungsindustrie. Wenn man mal genau hinguckt, die haben ja mit Inhalten nichts zu tun, die verwerten ja nur. Kritisieren die Chefs der drei Branchenorganisationen. Nachdem eine freiwillige Lösung wieder außer Sichtweite ist, drängen die Rechthaber Leuthäuser-Schnarrenberger nun konkrete Vorschläge zur Lösung des gravierenden Problems zu machen. Des gravierenden Problems, dass ihr kein Geschäftsmodell habt, was in der digitalen Welt funktioniert? Warum ist das ein Problem einer Ministerin, euch ein Geschäftsmodell zu bauen? Man würde eigentlich erwarten, dass wir in einer freien Wirtschaft, die freie Wirtschaft sich bitte selber darum kümmert, dass sie ein Geschäftsmodell haben sollte. Und wenn ihnen die Grundlage für ein Geschäftsmodell abhanden kommt, weil der technische Fortschritt nun mal fortschreitet, dann ist es nicht Aufgabe einer Regierung, den Unternehmen neue Geschäftsmodelle zu erschließen oder haben damals die Pferdefuhrwerker auch nach einem neuen Geschäftsmodell verlangt. Kann ich mich nicht lebhaft daran erinnern. Ist mir auch zugegeben ein ganzes Stückchen vor meiner Zeit gewesen. Aber ey. Sie hatte dafür 3 Jahre Zeit. Bis heute liegt aus dem Bundesjustizministerium aber noch kein Vorschlag vor. Ja, warum sollte auch? Ein Warnhinweismodell sei eine wesentlich sanftere Maßnahme als die gegenwärtige Form der Rechtsdurchsetzung. Und da gab es dann auch irgendwie eine Umfrage, die mir in Logbuch Netzpolitik gestern begegnet ist. So von wegen, wurden die Bürger gefragt, was wollen sie lieber? Ein Warnhinweismodell oder sofort erschossen werden? Naja, hey, was haben die wohl gesagt? Naja, Warnhinweise finden wir dann doch irgendwie besser. Na, was ist ihnen lieber, dass wir ihnen sämtliche Körperteile abhacken oder dass wir sie erschießen? Darf ich einen Joker ziehen? Diese gegenwärtige Form, die auf dem vom Bundesgerichtshof gerade bestätigten Auskunftsanspruch der Rechthaber gegenüber den Providern gründet, ist für die Rechthaber mit Aufwand und Kosten verbunden. Oh, sie müssen sogar noch Dinge tun und fliegen die gebratenen Tauben nicht in den Mund. Ja und? Sie müssen für jeden Einzelfall vor Gericht, um sich per Beschluss die Kontaktdaten eines Anschlussinhabers beim Zugangsanbieter besorgen zu können. Von einem institutionalisierten Warnhinweismodell verspricht sich die Inhalt der Branche auch weniger Kosten. Die Provider aber wehren sich strikt gegen solche Pläne und haben dabei bisher die Bundesregierung auf ihrer Seite. Das ist ein ganz schön großer Hund. Also ich meine, dass die danach kosten, ja man, ja, Entschuldigung, ihr habt kein Geschäftsmodell, das ist ja euer Problem. Die Rechthaber sehen sich durch die breite Akzeptanz, die ein Warnhinweismodell laut der jüngst vorgestellten Studie zur digitalen Content-Nutzung in der Bevölkerung genießen soll, gestärkt. Ja, die Studie, die gefragt hat, was wollen sie lieber, erschossen werden oder nur eine Verwarnung erhalten? Na, ich meine, dass man mit repräsentativen Studien je nach Fragestellung durchaus auf verschiedene Ergebnisse kommen kann. Das hatten wir ja vor, ist das Jahre her, damals als Sensorsola in der Debatte rumschwirrte und es irgendwie eine Umfrage gab, wo dann Mogis hingegangen ist, eine alternative Umfrage zum gleichen Thema gemacht hat und wo die Ergebnisse sich, wenn man sie so direkt einfach nur nebeneinander hielt, doch ziemlich widersprechend aussahen. Wenn man dann allerdings die Fragestellungen dazu betrachtet hat, stellt man fest, naja, so doll widersprechen tun die sich eigentlich gar nicht. Kommt halt drauf an, welche Alternativen man angeboten kriegt. Erschossen werden oder verwarnt? Naja, da möchte ich doch lieber nur verwarnt werden. Verwarnt oder nicht verwarnt, wäre die spannende Frage. Ja, aber hey. So, am Montag gab es dann Hado-Form, weil die französische Behörde zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen Hadopi offenbar eine Abkehr vom System der abgestuften Erwiderung auf Verstöße im Netz erwägt. Na, während in Deutschland die Rechthaber was von Warnhinweismodell faseln, ist in Frankreich die Behörde für das Warnhinweismodell gerade dabei, sich darüber Gedanken zu machen, wie sie denn eigentlich ihre Weiterexistenz noch rechtfertigen kann. Weil das Warnhinweismodell nun ja, es funktioniert nicht. Mal ganz davon abgesehen, die Unmengen an Mehreinnahmen, die man ja eigentlich erwartet hätte, hat es nicht gegeben. Das haben irgendwie die Rechthaber in Deutschland auch nicht zur Kenntnis genommen. Aber hey. Bisher versuchte die Behörde FileSharer mit dem Konzept der schritterweisen Reaktion, auch bekannt als Three Strikes, zur Raison zu bringen. Die Präsidentin der Hadopi-Kommission zum Schutz der Urheberrechte, Mirelle Imbert-Quaretta, ich spreche das knallhartdeutsch aus, erklärte in einem Kommentar zu einem Blogbeitrag, dass die Behörde darüber nachdenke, das bisherige System zu vereinfachen oder zu ersetzen. Das bisherige Verfahren setzt eine zweifache Abmahnung innerhalb von 6 Monaten voraus, bevor über ein mögliches Gerichtsverfahren entschieden wird. Ein Bußgeldsystem mit niedrigeren, aber sofort verhängten Strafen sei repressiver als die bisherige Variante. Dies aber wolle die Hadopi vermeiden, meint Imbert Quaretta, laut dem französischen IT-Portal Numerama. Die Behörde steht seit dem Regierungswechsel unter verschärfter Beobachtung, weil, es lohnt sich halt nicht. Ja, und auch die französischen Rechthaber haben keine gigantischen Mehreinnahmen. Aber auf sowas nehmen wir ja, ne? Das hat ja mit Realität zu tun, auf sowas nehmen wir keine Rücksicht. Die neue französische Regierung lässt Hadopi vor einer Kommission unter der Führung von Pierre Lescure, dem ehemaligen Chef des Privatsenders Canal Plus, evaluieren. Die Kommission soll unter anderem die Frage klären, wie legale digitale Inhalte in Frankreich gefördert und deren illegale Verbreitung bestraft werden sollen. Bla bla. Ja, also auch in Frankreich denken sie gerade darüber nach, ihr Digitalmordsystem dann doch irgendwie wieder mal einschränken, einfangen, abschaffen zu wollen. Aber so weit sind die Rechthaber in Deutschland ja noch nicht. Dann gab es ein GEMO-Urteil, was allerdings nicht wirklich überraschend ist. Gab es am Montag eine heiße Meldung, Montagabend, dass nämlich die Musikpiraten e.V. gegen die GEMA erstinstanzlich verloren haben, beziehungsweise die GEMA gewonnen hat. Da geht es darum, dass der Musikpiraten e.V. eine CD mit Creative Commons lizenzierter Musik rausbringen wollte und da hat allerdings die GEMA sich geweigert, die Zustimmung zu geben, dass das GEMA frei sei, weil bei der einen Band, da hätte man ja keine Realnamen und könne deswegen nicht nachprüfen, ob die nicht vielleicht doch GEMA-Mitglied sein könnten, weil wir haben ja in unserer Datenbank gar keine Einträge zu Nicht-Realnamen. Der Herr Ido Busch ist ja auch nur unter seinem bürgerlichen Namen Ja, und da sagen jedenfalls die Musikpiraten, wir bezahlen die Dingsen 60 Euro nicht. GEMA ist vor Gericht gezogen, GEMA hat gewonnen vor Gericht. Das ist allerdings nur das Erstinstanzurteil, da sind die Rechtsmittel noch überhaupt gar nicht ausgeschöpft. Und es steht zu vermuten, dass unter Ausschöpfung sämtlicher Rechtsmittel dann vielleicht mal ein höchstrichterliches Urteil herauskommen könnte, wie auch immer das dann ausgehen könnte. Ja, weil der Witz an der GEMA-Vermutung, die wir in Deutschland ja haben, ist der, dass die aus Zeiten kommt, als man noch keine digitale Datenverarbeitung oder überhaupt keine EDV hatte. Oder EDV halt nur in homöopathischen Dosen, also praktisch nicht. Und inzwischen ist es ja total trivial, in der Datenbank zu suchen. Man könnte also durchaus auch der GEMA die Pflicht auferlegen, nachzuweisen, dass sie einen Rechtevertretungsvertrag mit genau diesem Künstler hat. Über genau diesen Titel oder wie auch immer. Ja? Und die GEMA-Vermutung sagt halt, naja, man muss nachweisen, dass ein Künstler nicht von der GEMA vertreten wird. Wie auch immer man das nachweisen können soll. Die Nicht-Existenz eines Vertrages zu beweisen, ist tendenziell schwieriger als die Existenz eines Vertrages zu beweisen, weil den kann man einfach in irgendeiner Form vorweisen und zeigen, hier, da ist die Unterschrift des Künstlers. Für den dürfen wir die Rechte verfolgen. So, aber die GEMA macht es sich halt einfach und sagt, nee, hier gibt es die GEMA-Vermutung und wir wollen jetzt die Dingsen 60 Euro. Ja. So, am Mittwoch gab es dann den LSR-Schluss, weil das Kabinett neben Rentensenkung und irgendwie Sterbehilfeverbots-Dingsbums auch noch das Leistungsschutzgeld beschlossen hat. Oder wie es Heise schreibt, das Bundeskabinett hat am Mittwoch eine Initiative für den besseren Schutz von Presseerzeugnissen im Internet beschlossen. Betroffen sein sollen von dem geplanten neuen Leistungsschutzgeld Recht neben gewerblichen Betreibern von Suchmaschinen auch News-Aggregatoren. Wörtlich ist in diesem Zusammenhang im Regierungsentwurf die Rede von Anbietern, die Inhalte entsprechend aufbereiten wie Online-Suchdienste. Das ist also jetzt die dritte Version des Gesetzentwurfs. Die erste Version, da hieß es so, ja, alle, die irgendwie angeblich gewerblich irgendwas anzeigen, wo man dann auch locker breit grinsend eben das gesamte Internet hätte darunter verstecken können. Dann im zweiten Entwurf hieß es dann, ja, Anbieter von Online-Suchmaschinen, was immer eine Online-Suchmaschine ist, steht da nicht, ist da nicht näher definiert. Man könnte durchaus ein Gericht auch interpretieren, ja, man hat eine Suchfunktion in einem Blog, das ist eine Suchmaschine. Damit ist jeder Blogbetreiber, der eine Suchfunktion anbietet, auch ein Suchmaschinenanbieter. Und jetzt heißt es so, Suchmaschinenanbieter oder Dienste, die Inhalte entsprechend aufbereiten. Ja, was das jetzt in konkret heißt, da sind sich ja sogar die Leistungsschutzgeldbefürworter nicht einig. Ne? Spon sagt, ne, River fällt da nicht drunter wegen Handbewegung. Andere Leute, Juristen meinen, naja, also warum sollte River da nicht drunter fallen? Die bereiten analog Suchmaschinen auf. Okay, man kann die suchen. Aber mei, da gibt es eine Seite und da gibt es Links drauf. Was ist eigentlich analog entsprechend aufbereiten? Oder anders ausgedrückt, die Rechtsunsicherheit ist auch in der dritten Version des Gesetzentwurfs immer noch drin. Und jetzt hat das Kabinett das einfach beschlossen, in Richtung Bundestag zu schmeißen. Und alles, worauf wir jetzt noch hoffen können, ist, dass die Struckregel gilt, dass nämlich kein Gesetz so aus dem Bundestag wieder rauskommt, wie es reingeht. So, ob das, was dann hinten aus dem Bundestag rauskommt, mehr ist als dumm, um nicht zu sagen Scheiße, steht abzuwarten. Ja, nachdem so Qualitätsfiguren wie der Krings sich halt mal wieder in die Presse gekullert haben und rumgebrüllt haben, nachdem so Qualitätsfiguren wie der Käse selbigen absondern durften, ist eh völlig unklar, was das eigentlich soll. Also die angeblichen Rechtsverletzer, auf die Verlage immer verweisen, da konnten sie immer noch nicht ein einziges Beispiel vorweisen. Ja, Google News macht Milliarden Umsätze mit der Werbung, die auf der Seite nicht ist. Oh, ja, Google macht aber Milliarden Umsätze mit der Werbung, ja, und... Das wollt ihr denen inwiefern verbieten? Mal ganz davon abgesehen, ihr seid zu blöd, eine Robots.txt zu benutzen. Ja? Ja, wenn ihr zu blöd seid, eine Robots.txt zu benutzen, dann weiß ich nicht, ob man euch einfach so einen Vergütungsanspruch zukommen lassen muss. Aber hey. Also, das Ding ist noch nicht vorbei. Steht anzunehmen. So, dann gab es eine Space-Meldung aus der Kategorie unerbaulich. Am Samstagabend ist mir nämlich als Eilmeldung reingeschwappt, dass der ehemalige amerikanische Astronaut Neil Armstrong, der als erster Mensch den Mond betrat, tot ist. Er starb nach US-Medienberichten im Alter von 82 Jahren infolge einer Bypass-Operation, der er sich Anfang des Monats unterzogen hatte. Armstrong, Kommandant der Apollo 11-Mission, hatte am 21. Juli 1969 als erster Mensch die Mondoberfläche betreten und den legendären Satz gesprochen, "That's one small step for, Klammer auf, A, Klammer zu, man, giant leap for mankind." Und nicht die deutsche Übersetzung. Gesprochen. Mit an Bord der Mondfähre Eagle waren die Astronauten Buzz Aldrin und Michael Collins. Letzterer war nicht an Bord der Eagle, weil der war nämlich im Command-Module und ist im Mondorbit verblieben. Eagle war das Landemodul. Aber danke, liebe D-Radio-Nachrichten, dass ihr da auch nochmal Blödfug hinten in der Meldung versteckt habt. Ja, und da gab es dann auch noch eine Aussage von der Familie von Herrn Armstrong, dass wenn man seiner gedenken will, man doch einfach, wenn man draußen unterwegs ist und der Mond einen anleuchtet, man selbigen anzwinkern dürfe und seiner gedenken. Hence the title. Dass ich irgendwie Armstrong den Titel diese Woche verpasst habe, das liegt einfach auch daran, dass er es verdient hat. Ist zwar lange vor meiner Zeit gewesen, aber ja, wie schrieb bei Boing Boing jemand damals, als die Shuttles eingestellt wurden, es gibt Fußabdrücke auf dem Mond, erzählt mir nicht, dass es unmöglich ist, erzählt mir nicht, dass the sky is the limit, weil the sky is not the limit. Ja, schnief. Nicht, dass das irgendwie eine große Überraschung gewesen wäre, der Mann ist immerhin 82 Jahre alt gewesen, aber es ist trotzdem doof. So, dann aus der erfreulicheren Ecke, die NASA hatte nämlich die Dragon-Kapseln bzw. SpaceX zertifiziert, dass sie to begin flying resupply missions to the International Space Station. Und zwar irgendwie eine offizielle Freigabe brauchten die halt noch, dass die Resupply fliegen dürfen. So, ich maß aber Mut, dass das die Dragon-Kapseln sind, weil SpaceX hat eigentlich keine anderen großen Kapseln, die zur ISS passen könnten. Und hatte ja schon mal eine Dragon-Kapsel zu Besuch bei der ISS und ganz offensichtlich war das erfolgreich genug. Sie haben alle Test-Subjects geschafft, haben auch Material wieder sauber zur Erde zurückgebracht. Damals allerdings Material, bei dem es nicht total wichtig war, dass es heile wieder zur Erde kommt, sondern einfach nur, um zu beweisen, dass sie auch Material heile wieder zur Erde zurückbringen können. Und damit eine Möglichkeit für die ISS eröffnet, die bisher schmerzlich vermisst wurde, seit die Shuttles halt eingedampft wurden. Nämlich, dass man auch Material wieder sauber runterkriegen kann und nicht irgendwie in ein ATV oder HTV reinwerfen und dann in Form einer großdimensionierten Mülltonne in der Atmosphäre verglühen lassen. Weil es gibt so Material, das möchte man auf der Erde auch noch untersuchen und wenn es erstmal verglüht ist, ist das echt schwer. Ja, also SpaceX darf da jedenfalls zurück zur ISS fliegen. So, Windows 8 telefoniert dann übrigens. Und zwar, wenn man Anwendungen installiert, oder wie Trollfe ist hier formuliert, falls jemand noch einen Grund brauchte, um Windows 8 einen Bogen zu machen. Windows 8 telefoniert bei jeder Anwendungsinstallation nach Hause. Microsoft kann also sehen, wer welche Programme installiert. Hintergrund ist natürlich der übliche, wir wollen euch nur helfen, Kram. Malware abwenden und so weiter. Man kann das auch abschalten, aber meine Einstellung zu sowas ist, nicht nur abschalten, gleich das ganze Produkt meiden. Microsofts Dementi spricht Bände. Fasel, Fasel, bla bla. Nirgendwo bestreiten sie, dass sie die Daten kriegen. Den Rest sollen wir dann halt glauben, dass sie nämlich die nicht benutzen würden. Ja, ich meine, dass sie die Daten kriegen, kann man ja einfach dadurch rauskriegen, wo telefoniert er denn hin? Eine IP, die zur Microsoft Corporation gehört. Naja, ne? Was da mit den Daten auf der Kiste da passiert? Ich sage einfach mal so, von außen wird das nicht offensichtlich sein. So, also da gibt es eine Funktion in Windows 8, die bei Anwendungsinstallationen halt mal meldet, hier, ich habe die Anwendung so und so. Darf ich nicht? Oder so. Ja, blub. Ob es dann tatsächlich irgendwas helfen wird, an Malware zu verhindern, ist die andere spannende Frage. Aber hey. So, dann hatte ich ja letzten Podcast schon angedeutet, dass es da so einen Podtisch gegeben oder geben würde. Der Podcast Cluster Hamburg Cluster Podcast Stammtisch. Als Podcast-Cluster-Podcaster. Haha, ich kann es doch aussprechen, ohne mich zu verhaspeln. Da habe ich jedenfalls auch teilgenommen. Das war ja am Dienstagabend im Schanzenviertel, wo es dann auch nicht so schwer für mich war, die Crumpler-Taschen vorher schon mal da käuflich erworben zu haben, weil die sitzen da ja auch, die eine Niederlassung. Und da waren jedenfalls so bummelig 11 Leute. Wobei ich jetzt, nachdem ich es mir nicht aufgeschrieben habe, natürlich überhaupt keine Liste zusammenkriege, wer da alles war. Gibt es jedenfalls beim Pub-Kameraden, Pub wie P-U-B, Podcast, eine fast zweistündige Aufzeichnung. Wobei die erste 39 Minuten habe ich auch. Die habe ich nämlich selber aufgezeichnet. Und den Rest, sagen wir mal so, ich war nicht begeistert von der Daueraufnahme. Aber ja, weil ich möchte auch irgendwann mal off the record sein. Und wenn die ganze Zeit ein Aufnahmegerät mitläuft, dann kann ich den Leuten nicht erzählen, was für geheimnisvolle Geheimnisse ich noch so erzählen wollen könnte. Das erzähle ich jetzt natürlich nicht in dieses Mikro, weil dann hätte ich es auch ins andere Mikro rein erzählen können. Aber ja, so, genau. Und da werden wir mal gucken, da gibt es jetzt auch einen Twitter-Account für und Eine Webseite soll da kommen und ja, mal schauen. So, Podcast, Cluster, Podcast. Cluster, Podcast, Podcast? Nee. So, dann aus der Kategorie, naja, ist eigentlich fast offensichtlich, aber ja, diese Woche, das Wochenende über, steht wieder an MPS in Oehlendorf. Allerdings Anzahl Plakate, die mir bisher begegnet wären, also außer den Dahinfahren zum Aufbau Plakaten direkt in Oehlendorf, ist null. Im letzten Jahr hatte ich eigentlich, also mindestens am Freitag vorher, waren da schon Unmengen an Plakaten. Ich meine sogar, dass am Freitag vorher in Steinfurter Allee das Plakat schon wieder weg war. Oder was, erst Samstag weg? Auf jeden Fall, ich vermisse die Unmengen an Plakaten. Also entweder hat Giesbert das Werbebudget für Plakate auf null reduziert oder so stark reduziert, dass sie nicht mehr auffallen. Das wundert mich ein bisschen. Also jetzt muss man quasi wissen, dass da ein Markt stattfindet, um ihn zu finden. Ja, ich meine, als ich den vor 3 Jahren das erste Mal entdeckt habe, war das ja mehr so Zufallsentdeckung. So, da ist ja mal was. Boah, ist mir mal nach, da fahre ich doch mal hin. Bin ich da hingefahren, habe festgestellt, das ist cool. So, von daher, ja. Ist jedenfalls dieses Wochenende. Allerdings, wenn dieser Teil 3 hier im Feed auftaucht, 20 Uhr am Sonntag, ist schon wieder vorbei, weil enden tut's am Sonntag 19:30 laut offiziellem Zeitplan. So, mal davon abgesehen, Sonnenuntergang ist Samstag 20 Uhr 9, Sonntag 20 Uhr 7, was so der Zeitpunkt ist, wo ich dann aus dem Wald auch wieder raus will. Oder raus sein will, weil der Wald ist unbeleuchtet. Und beim Podcast-Cluster-Podcast-Stammtisch, wie auch immer, da hat es jedenfalls funktioniert, weil da ist ja Beleuchtung gewesen. Da konnte ich dann auch um 22 Uhr im Dunkeln noch durch die Gegend laufen. Unbeleuchtete Gegenden meide ich allerdings lieber. Und dann, nachdem ich es Samstag schon beim Herrn Hörsuppe, nein, am Montag, genau, beim Herrn Hörsuppe kommentiert hatte, die Aufklärung, nachdem er auch selber dann mit ein bisschen Einhilfe drauf gekommen ist, was denn die Zahlen bedeuten, kann ich es auch hier nochmal inoffiziell erklären. Die Zahlen, naja, 336 ist eine Podcast-Folge, deren Nummer bisher noch nicht erschienen ist. Und die Nummern 213, 295 und 323 sind auch jeweils Folgenummern. Wenn man da die jeweils erste Teilfolge sich von schnappt, kommt man drauf, das sind alles Krankenhausfolgen gewesen und die jeweils erste Teilfolge, beziehungsweise 323 ist gerade keine Krankenhausfolge, aber jedenfalls die erste Teilfolge enthält immer ein OP-Tagebuch. Weil ich hatte mir nämlich überlegt, jetzt wo ich 3 OP-Tagebücher zusammen habe und auch ein Plätzchen habe, wo ich mal eine Nummer einfach mal nur so benutzen kann, ohne da gleich eine ganze Kalenderwoche für zu brauchen, könnte ich eigentlich mal eine Zusammenstellung der 3 OP-Tagebücher machen. So, das Ganze in Anbetracht der Tatsache, dass demnächst ja auch eventuell schon wieder ein stationärer Aufenthalt drohen könnte mit einem eigenen OP-Tagebuch, sollte ich dann besser jetzt veröffentlichen und hier noch warten. So, allerdings, wenn da jetzt ein OP-Tagebuch bei rauskommt, sagen wir mal so, da zu Weihnachten wäre da noch ein Plätzchen frei, da könnte ich das dann veröffentlichen. Aber hey. So, also jedenfalls, ja, das sind die OP-Tagebücher und die kommen dann nicht erst nächsten Freitag, sondern eine Spur früher. In der nächsten Woche müsst ihr einfach nur die Augen offen halten. Oder den Feed abonniert halten, dann tauchen da plötzlich Folgen auf, die langjährige Hörer, ne, 213 ist schließlich schon über 2 Jahre alt, schon gehört haben könnten. Allerdings gehe ich mal davon aus, die Mehrheit von euch wird das wahrscheinlich entweder nicht mehr im Hinterkopf haben oder überhaupt nicht gehört haben. Und deswegen könnte es sich lohnen, da mal ein oder zwei Ohren reinzutun. Mal ganz davon abgesehen, dass ich da dann Thorin meets Divina spiele. Nicht, dass die sich nicht ohnehin getroffen hätten, weil die haben nebeneinander gesessen. Aber ja, so, genau, das gibt's dann hier noch zu erwähnen. Und dann gibt es die Musikecke. In der Musikecke wohnt völlig überraschend, wie in Teil 3 eigentlich schon seit Mai. Seit ungefähr 3-2-3 Aufnahme, was Anfang Mai war. Wohnt da nämlich der PS22 Schulchor. Diesmal allerdings zusammen mit Isa Capella. Das ist eine Gruppe nicht ganz so jugendlicher Herren, die ohne Instrumentenbegleitung ihre eigene Instrumentenbegleitung sind. Und die sangen dann zusammen mit dem Chor Edge of Glory. Wobei Hens letzte Woche meine Ankündigung, das ist ohne Begleitung, diese Woche ist mit Begleitung, dafür ohne Klavier. Weil Klavier macht ja auch irgendwie gar keinen Sinn. Ist allerdings akustisch von der Mikrofonqualität her ein bisschen schwieriger, weil nun ja, wenn Chiara vorne steht und hinter ihr und hinter der Kamera der Rest vom Chor sitzt, klingen die nicht ganz so cool. Aber ja, ist dann jedenfalls 4 Minuten 17 lang, was ich hier habe. Und ist bummelig 8 Tage vor der Aufnahme von letzter Woche als Video rausgekommen. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie zuerst den Titel ohne Begleitung eingeübt haben, bevor sie dann mit Begleitung gemacht haben. Und gefolgt ist das Ganze dann von einem Landing on the Moon Video, was ich bei YouTube am Sonntag ausgebuddelt habe. Aus aktuellem Anlass. Das ist dann 8 Minuten 46 lang. Da habe ich da irgendwas rausgeschnitten. Ich glaube, am Ende habe ich einmal kurz geschnitten. Und am Anfang nicht ganz so viel. Weil, das spricht dann auch aus aktuellem Anlass für sich selbst. So, und dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Feedback zukommen lassen wollt. Zum Beispiel, weil ihr gesagt habt, Mensch, das mit der Musik findet ihr toll oder findet ihr scheiße oder was weiß ich. Weil ihr mir irgendeine Form von Feedback zukommen lassen wollt. Könnt ihr das zum Beispiel tun, indem ihr einen Tweet at Kompott adressieren könntet. Ihr könntet eine Mail verfassen an compiblog@gmail.com oder einen Kommentar, den ihr im compiblog.de unter den Eintrag zu Kompott 335 Teil 3 einstellen könntet. Sobald ich den dann freigegeben habe, kann man den dann auch online sehen von außen. Ich weiß gar nicht, wenn der noch in der Moderation hängt, kann man den sogar selber nicht sehen. Ne? Ja, wie auch immer. Jedenfalls könnt ihr das alles tun. Oder ihr könntet natürlich bei iTunes eine Rezension schreiben. Dann können das auch noch andere Leute sehen. Oder so. So, und dann drohe ich jedenfalls damit, dass ich eventuell unter Umständen möglicherweise vielleicht nächste Woche wieder unterwegs sein könnte, wenn ich denn das MPS und die mutmaßlich aufkommende Erkältung überlebe. An die da jetzt sich immer noch als Kratzen im Hals äußert. Was ich nicht so cool finde. Aber ja. So, genau. Und dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit PS22 und Ether Capella zu Edge of Glory. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
I'm on the edge of glory, and I'm hanging on a moment with you. I'm on the edge of glory, and I'm hanging on a moment of truth. I'm on the edge, the edge, the edge,
the edge, the edge, the edge, the edge, the edge, I'm on the edge with you.
Apollo went into orbit around the moon. The journey that had taken the lifetime of mankind was nearing its crucial moment.
Apollo 11, Houston, we're wondering if you started into the limb yet, over.
Okay, Charlie, we're in the limb. The tracking index mark is the same.
Roger, we copy.
Houston, Apollo 11. Apollo 11 Eagle.
The Lunar Module Eagle was again given a thorough checkout to ensure the functioning of all systems as Armstrong and Aldrin prepared to seal themselves off from Collins in the command module and for the two craft to pull apart.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Houston out, over.
Okay, it's go there, Capcom, on the hot fire. Okay, all flight controllers going around the horn, gonna go for undocking.
Okay, retro,
go.
Fido,
go.
Guide,
go.
Control,
go.
Telcom,
go.
Ginsey,
go.
Ecom,
go.
Surgeon,
go.
Capcom, we're go for undocking.
Hello, Eagle Houston, we're standing by, over. Eagle, Houston, we see you on the steerable, over.
Roger, Eagle, Ben Dot.
Roger, how does it look?
The Eagle has wings.
Roger.
The Eagle has wings. On its own now, but with Columbia near at hand, it coasted around to the backside of the moon, and there, while out of direct communication with the Earth, it fired its engine to slow its descent to a touchdown on the near side of the moon. Collins in Columbia continued in orbit, awaiting their return.
Okay, all flight controllers, gonna go for landing. Retro.
Go.
Fido.
Go.
Guidance.
Go.
Control.
Go.
Telcom.
Go.
GNC.
Go.
Ecom.
Go.
Surgeon.
Go.
Capcom, we're go for landing.
Altitude 4200.
Houston, you're go for landing. Over.
Roger, understand. Go for landing. 3,000 feet.
You're looking great.
How you doing, Control?
We look good here. Fine.
Roger, how about you, Telcom?
Go.
Guidance, you happy?
Go.
Fido.
Go.
2,000 feet. 2,000 feet. Into the ag. 47 degrees.
Roger.
37 degrees.
Still looking very good.
Here go.
Copy. Alarm. 1201.
1201.
Roger, 1201 alarm.
1201 alarm.
Same type, we're go flight.
Okay, we're go.
We're go, same type, we're go.
Altitude 1600.
Eagle looking great. Roger, 1202, we copy it.
35 degrees, 750, coming down to 23. 540 feet, down at 15. 1050 feet, down at 4. Altitude, velocity, light. 3.5 down, 220 feet. 5 and forward, coming down nicely, 200 feet. 4.5 down, 5.5 down. 100 feet, 3.5 down, 9 forward. 875 feet, guys looking good, down a half. 6 forward.
60 seconds.
Lights on, forward, forward, 40 feet down, 2.5, picking up some dust, fake shadow, 4 forward, drifting to the right a little,
30 seconds,
forward, just contact light,
Okay, engine stop.
We copy you down, Eagle.
Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
This is Apollo Control Houston at 105 hours.
Now into the flight to Apollo 11. Hey, our current plan is to have crew members aboard the Eagle to eat and relax for a little while prior to starting EVA prep. So we won't know with certainty or have a reasonable time hack until about an hour before the
scheduled event.
街の通りにはかなり多くの人が見られますが、大多数の人はもちろんテレビを見られるホテルのロビーとか休憩室に集まっています。私たちは待っているのは、ロビーは、ビエシュラリュー。ルーソン・ロワン・デ・ヴィル、ナチュラルマン、メ、ナチュラルマン、オシー、セ、スルトゥ、ダン、レ、オル、ドテル、レ、バー、レ、アパートメント、ケ、レ、ジェンス、グループ、セ、ダディア、パートゥ、ウィル、ペフ、トゥ、ウェ、ン、レ、セ、ダ、テレビジョン。
And the world waited. July 20th, 1969.
It is said that 500 million people gathered at TV sets around the world to wait for the first Earthling to set foot on the moon. Countless millions more listened on the radio to the voices from the moon.
This Mail radio check.
Mail, this is Houston, loud and clear. Break, buzz.
Never before had so many people been attuned to one event at one time. The world waited, curious, wondering, aware. Like a sleeper wakened in the night by a faraway sound. A moment sensed, more than understood.
Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now.
Okay, I just checked. Getting back up to that first step, it hasn't collapsed too far, but it's adequate to get back up.
Roger, we copy.
That's a pretty good little jump. I'm at the foot of the ladder. The LAM footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
That's one small step for man,
pequeño paso para
one giant leap for mankind.
Para la humanidad.
C'est un bond en avant gigantesque de l'humanité.
Hell is on the moon. A course set.
Mais alors, il ne croit pas Neil Armstrong.
L'homme est sur la Lune à 22h50.
Mon action, je suis. O godzinie 4:17 rano, czasu przylądka Kennedy, astronauta Neil Armstrong zeskoczył
beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here.